Wir sind zurück nach der Winterpause hier bei Mensch und Medizin mit spannenden Themen und interessanten Gesprächsgästen. Seien Sie herzlich gegrüßt, liebe Hörer. Als erstes spreche ich in der heutigen Sendung über das Buch »Wir leben noch – Die Impfentscheidung«, das im September veröffentlicht wurde. Das Buch zeigt die Ergebnisse von über 3 Jahren intensiver Forschung zur Zeit der Corona-Pandemie und ist ein umfangreiches Gesundheitsmonitoring der Bevölkerung, bei dem 300.000 Antworten aus mehr als 250.000 Fragebögen ausgewertet wurden. Der Soziologe und Heilpraktiker Thomas Stapper erläutert uns die Details. Weiter geht's mit dem Molekularbiologen und Ernährungswissenschaftler Dr. Jens Schwachtje. Er ordnet den Stellenwert von rotem Fleisch in der Ernährung ein. Ist es wirklich so gefährlich und gesundheitsschädigend, wie es die WHO einstuft, oder gehört es zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung dazu, wie dies zum Beispiel das amerikanische Gesundheitsministerium empfiehlt? Seine Einschätzung erfahren Sie im zweiten Gespräch in dieser Sendung. Und dann ist die künstliche Intelligenz, KI, die sich sehr schnell entwickelt, ein Thema bei uns. Was kann sie in der Medizin leisten? Der Radiologe Dr. Thorsten Möller erklärt, wie sie sein Fachgebiet verändert hat und inwiefern die KI in seinem Institut Teleradiologie Reif und Möller zum Einsatz kommt. Dazu gibt es wie immer auch die Nachrichten aus der Welt der Medizin. Ich bin Corinna Ziegerli. Im September wurde das Buch »Wir leben noch – Die Impfentscheidung« veröffentlicht. Es enthält die Ergebnisse von über 3 Jahren intensiver Forschung zur Zeit der Corona-Pandemie. Dabei geht es um ein umfangreiches Gesundheitsmonitoring der Bevölkerung. Von August 2021 bis April 2024 wurden intensive Befragungen durchgeführt und mehr als 250.000 Fragebögen mit 300.000 Antworten ausgewertet. Das Monitoring beantwortet zentrale Fragen der Pandemiezeit, wie zum Beispiel, ob die Impfung vor einer Erkrankung schützt oder einen Einfluss auf den Schweregrad einer Infektion hat, oder auch, wer gesünder durch die Pandemie kam, die Geimpften oder die Ungeimpften. Dies nur einige Beispiele. Diese Befragung ist eine Bürgerforschung mit 11.500 Teilnehmern. Das Monitoring wurde von einer unabhängigen Forschergruppe aus Wissenschaftlern, Ärzten, Heilpraktikern, Informatikern und sonstigen aktiven Menschen durchgeführt. Und darüber spreche ich jetzt bei Mensch und Medizin mit dem diplomierten Soziologen und Heilpraktiker Thomas Stapper, der maßgeblich daran beteiligt ist. Ich grüße Sie, Herr Stapper.
Ja, danke für die Einladung.
Herr Stapper, was motivierte Sie, diese ausgiebigen Befragungen zu machen, und wie gewannen Sie 11.500 Teilnehmer, die Ihnen alle 2 Wochen immerhin 40 Fragen beantwortet haben?
Ja, die Motivation lag darin, dass die offiziellen Corona-Studien der Hersteller abgebrochen worden sind, weil der Ethikrat in Deutschland entschieden hat, dass die Impfung sehr gut läuft und sehr gut schützt und es doch gar kein Problem geben sollte. Und dann wurden halt die Kontrollgruppenteilnehmer, die offiziellen, halt, die konnten sich dann impfen lassen, davon sind dann noch 98% geimpft worden. Ja, und dann haben wir, eine Gruppe, die sich sowieso mit dem Thema Impfen beschäftigt, gesagt, nein, wir müssen eine Kontrollgruppe durchführen, und gesagt, getan, und wir fanden uns zusammen. Wir waren eine gute Mischung eben von verschiedenen Leuten mit verschiedenen Fähigkeiten, und so haben wir dann gesagt, okay, wir führen so eine Studie durch. Und ja, wie sind wir an 11.500 Leute gekommen? Das lief damals über United to Heal vor allen Dingen. Da kenne ich die Macher und habe gesagt, wir möchten ein Projekt vorstellen, und das wurde unterstützt von denen. Und dann haben wir sozusagen auf einem Homöopathie-Kongress die ersten Teilnehmer bekommen, und dann gab es eben auch Fair Talk. Damit sind wir an die Öffentlichkeit gekommen, und dann gab es genügend Leute, die daran Interesse hatten, mitzumachen. Wir haben ein Multiplikatorensystem entwickelt. Das heißt, dass nicht irgendjemand da online irgendeine Frage ausfüllen kann oder nicht ausfüllen kann, sondern es ist immer mit echten Menschen durchgeführt worden. Also 800 Multiplikatoren hatten wir, die dann die einzelnen Teilnehmer kannten. Also wir wissen nicht, wer dahinter steckt, und es ist eine absolut anonyme Befragung, die wir durchgeführt haben, alle 14 Tage.
Sie haben in dieser Studie Paare gebildet von Geimpften und Ungeimpften, die vergleichbare Eigenschaften haben, um ihre Ergebnisse aussagekräftiger zu machen. Was waren die Hauptunterschiede zwischen den beiden Gruppen bezüglich ihres Gesundheitszustands?
Ja, also das gab die Notwendigkeit, weil halt wesentlich mehr ungeimpfte Teilnehmer bereit waren, an der Untersuchung teilzunehmen. Haben wir gesagt, okay, wir haben ja eine Beobachtungsstudie gemacht und keine Interventionsstudie, wo sozusagen von vornherein bestimmte Teilnehmer ausgewählt werden. Also haben wir aus der Not eine Tugend gemacht und haben für jeden der 350 geimpften Teilnehmer einen herausgesucht aus der Menge von 11.000 Teilnehmern, die ungeimpft sind. Und haben dann 219 Leute herausgefunden, die also extrem ähnlich sind. Das heißt, dasselbe Geschlecht, dasselbe Alter, fast denselben BMI, Alkohol, Rauchen, Drogenkonsum, Erkrankungshäufigkeit, Medikamenteneinnahme, Vorerkrankungen. Also extrem ähnliche Leute, sodass wir sozusagen diesen Selection Bias mehr oder weniger gegen Null fahren konnten. Und dadurch haben wir letztendlich eine Respektivstudie gemacht, die eben einer Interventionsstudie gleichkommt.
Kommen wir zu den Ergebnissen. Sicher eine der wichtigsten Fragen. Hat die Impfung Covid-19-Erkrankungen verhindert?
Nein, das können wir also eindeutig feststellen, dass in der Gruppe der Geimpften erheblich mehr Menschen krank geworden sind als in der Gruppe der Ungeimpften.
Das ist erstaunlich. Hat denn die Impfung anhaltende Beschwerden nach einer Covid-19-Erkrankung verhindert?
Nein, das hat sie auch nicht, weil letztendlich die Beschwerden bei den Geimpften auf jeden Fall größer gewesen sind als die Beschwerden bei den Ungeimpften in jeder Hinsicht.
Man sagte ja auch immer, und ich habe das in der Einleitung gesagt, dass ja, als dann feststand, dass die Impfung eben nicht vor Ansteckung schützt, sagte man ja, aber sie mildert den Verlauf. Also es gibt dann weniger schwere Verläufe. Haben Sie dazu auch Zahlen?
Ja, dazu haben wir auch Vergleiche. Letztendlich kann man sagen, dass auch die Schwere der Erkrankung nicht besser gewesen ist bei der geimpften Gruppe. Wir haben ja alle 14 Tage die Beschwerden, die da sind, abgefragt, die Diagnosen, die gestellt worden sind, abgefragt. Und wir haben nicht nur gesagt, ist eine Beschwerde da oder ist sie nicht da, sondern wir haben 6 verschiedene Abstufungen von leicht bis sehr stark und schwer gemacht. Und so können wir feststellen, wir haben eine beschwerdenschwere Durchschnittsangabe letztendlich, die wir machen können über den gesamten Zeitraum, die wir pro Teilnehmer machen können, die wir aber auch zeitraumsorientiert herausgearbeitet haben. Und wir können feststellen, dass in allen Bereichen letztendlich die geimpfte Gruppe immer mehr als doppelt so stark erkrankt ist und Beschwerden hat. Ja, die Beschwerdenschwere ist in jedem Fall wesentlich höher. Die Diagnosenschwere ist höher. Die allgemeine Beschwerdensituation ist auch auf jeden Fall viel größer. Aber das kann man im Detail natürlich im Buch nachlesen.
Die Teilnehmer, diese 11.500 Personen, wie detailliert haben die alle 2 Wochen über ihren Gesundheitszustand berichtet?
Also sehr detailliert haben sie berichtet. Also wir haben ja eine Studie gemacht, sozusagen eine Beobachtung durchgeführt, ohne dass wir schon genau einschätzen konnten, wie das war, weil wir haben ja in diese Pandemie hinein gearbeitet, ohne genau vorher zu wissen, was genau für Beschwerden da sind. Deshalb haben wir ein sehr breites Spektrum angegeben, ja. Und wir haben so zum Beispiel Beschwerden wie allergischer Schock, ausbleibende Menstruation, blaue Flecken, Koordinationsschwierigkeiten, Blutgerinnungsstörung, Schlaganfall, Wortfindungsstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten. Angstzustände, Doppelbilder sehen, Herz-Kreislauf-Krankheiten. Und bei all diesen Beschwerden können wir sehen, dass sie Faktor 2 bis Faktor 6 erheblich über dem der Kontrollgruppe liegen.
Was gaben denn die Geimpften zu ihrem Gesundheitszustand an, nachdem sie sich geimpft haben? Was ist da mit ihnen passiert?
Ja, dass sie halt was sich allgemein nicht mehr so wohl gefühlt haben. Und eben diese Beschwerden, die ich auch gerade genannt habe, die wurden dann auch eben von den Leuten angegeben. Und sie haben Bluthochdruck bemerkt, Stoffwechselkrankheiten nahmen stark zu, chronische Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen, Unterleibsorgane, neurologische Erkrankungen, ja, gab es Schilddrüsenerkrankungen, nahmen dramatisch zu. Also die Diagnosen, die sind angegeben worden von den Menschen. Und die Stoffwechselkrankheiten sind zum Beispiel 8-mal so häufig angegeben worden wie in der Kontrollgruppe. Oder die Atemwegserkrankung. Also es ist ein dramatischer Unterschied da. Und das kann man für alle Krankheiten feststellen. Und das ist wirklich das Interessante. Bei allen Angaben ist das eigentlich der Fall. Es gibt eine Beschwerde, die war bei den Ungeimpften halt auch schon erheblich da. Und zwar waren das die emotionalen Symptome, ja, die psychischen Symptome. Es war nicht eine Krankheit, sondern das war mehr eine Befindlichkeit dieser Menschen. Und denen haben wir auch ein Gehör gegeben, weil es gab so ein sonstiges Feld in den Fragebögen. Und da wurde eben ganz viel von Ausgrenzung gesprochen. Und das ist ja das, was die Teilnehmer der Kontrollgruppe vor allen Dingen erlebt haben, dass sie ausgegrenzt worden sind in der Gesellschaft, im Freundeskreis, im Arbeitskreis. Und das sind doch erhebliche Beschwerden gewesen, die in dieser Gruppe da waren, ja. Aber ansonsten, was die Gesundheit angeht, sind sie in jeder Hinsicht gesünder gewesen.
Und sehen Sie das auch heute noch? Also waren Sie das während der ganzen Zeit der Befragungen?
Ja, das war in der ganzen Zeit der Befragung deutlich so. Also wir haben ja Unterschiede gemacht. Wir haben ja Zeiträume verglichen und wir haben auch Teilnehmer verglichen anhand der Zahlen. Wir konnten auch teilnehmerzentriert beobachten und eben wir haben auch über die Jahresverläufe beobachtet und dann eben die verschiedenen Kurven geschrieben. Und dann konnte man auch sehen, dass in den Wintermonaten, wir haben ja immerhin von August 21 bis April 24 beobachtet. Das heißt, wir haben also diese Wintermonate da drin. Da kann man auch sehen, wer stärker erkrankt ist und wer besser durch die Monate gekommen ist. Also doch das können wir abzeichnen. Also eigentlich, die Arbeit, die wir gemacht haben, enthält ungefähr 10 verschiedene Studien, die man eigentlich noch genau anschauen könnte und auch weiterhin auswerten könnte. Da werden wir auch noch in gewisser Weise dran arbeiten. Wie noch genau, das steht noch nicht fest.
Gibt es denn auch Beschwerden, die die Impflinge hatten, die sich danach noch intensiviert haben, verschlechtert?
Ja, das kann man natürlich schwierig über den Zeitraum jetzt bis jetzt dann noch sagen, wo man sagen kann, okay, wir haben ja aufgehört mit dem Monitoring, wir hätten es natürlich weiterführen können, einige wollten es weiterführen. Man kann schon sagen, und das wird auch in den Praxen beobachtet, dass es den geimpften Leuten gesundheitlich grundsätzlich schlechter geht. Ja, dass die viel mehr jetzt wieder eben von grippalen Infekten und stärker und länger erfasst werden als die Ungeimpften. Den Unterschied kann man deutlich sehen, ja.
Wie geht es denn den Ungeimpften nach einer Covid-Erkrankung? Also wie ging es ihnen gegenüber den Geimpften? Stichwort Long-Covid.
Long-Covid, ja, da haben wir auch was zu gemacht. Wir haben nämlich mal geschaut, wir haben die Kontrollgruppenteilnehmer genommen, die mindestens 20 Befragungen nach ihrer Covid-Erkrankung ausgefüllt haben, haben wir verglichen mit den Geimpften. Und da war es so, dass die Geimpften ein erheblich stärkeres sonstige Beschwerden, Covid-Beschwerden, anhaltende Beschwerden und Diagnosen hatten als die Ungeimpften. Also diese Long-Covid-Geschichte, da können wir ganz deutlich sagen, nee, das stimmt so nicht. Ja, weil die Ungeimpften in jeder Situation die gesünder sind. Also in allen Beschwerden, schweren, alle Beschwerden, die halt angegeben werden konnten, sind sie doppelt so gesund.
Eine interessante Untergruppe bildet in dieser Studie die Gruppe der Impfüberwechsler. Das sind jene, die zuerst in der Kontrollgruppe waren und sich dann aber haben impfen lassen. Welche Ergebnisse konnten Sie aus der Befragung dieser Gruppe ableiten?
Ja, das war eine Gruppe, mit der haben wir erst noch gar nicht gerechnet, weil wir gar nicht gesehen haben, dass die Leute natürlich auch ihre Position verändern können und sich dann impfen lassen. Das sind übrigens fast alles Leute aus dem Gesundheitsbereich gewesen, die sich haben impfen lassen. Und die Beschwerden nach dem Impfen sind wirklich sehr, sehr viel größer. Bei denen ist der Unterschied also sehr krass zu sehen, dass sie vorher und nachher einen Gesundheitszustand haben, der ganz eindeutig schwerer ist als vorher. Bis auf 3 Leute haben das alle angegeben, dass die Beschwerden und die Diagnosen schwerer sind.
Hält diese Studie wissenschaftlichen Standards stand?
Ich denke schon, dass sie das tut. Also es gibt auch keine vergleichbare Studie aus dieser Zeit. Also uns ist keine Studie in Europa definitiv bekannt, die irgendetwas Ähnliches gemacht hätten. Und durch unsere gepaarten Kohortenvergleiche denke ich, dass wir durch diesen extrem guten Selection Bias, den wir hier haben, also sagen können, dass wir schon eine sehr gute Aussagefähigkeit haben können und die auch den Stand hält. Wir sind da offen für Prüfungen.
Der diplomierte Soziologe und Heilpraktiker Thomas Stapper über das Buch »Wir leben noch – Die Impfentscheidung«. Es ist im Bien Verlag erschienen und kostet 19,95 Euro. Alle Informationen darüber finden Sie auf der Webseite diekontrollgruppe.de. Herr Stapper, ich bedanke mich für Ihre wichtige Arbeit und das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie hören Mensch und Medizin beim Kontrafunk und jetzt geht es um Ernährung, genauer um Fleisch in der Ernährung, immer wieder ein großes Thema. Schon lange wird diskutiert, ob Fleisch, insbesondere rotes Fleisch, gesundheitsschädlich sein kann. Die WHO hat im Jahr 2015 verarbeitetes Fleisch als krebserregend in dieselbe Gefährdungskategorie eingestuft wie Asbest- und Tabakkonsum. Dagegen hat vor einigen Tagen das amerikanische Gesundheitsministerium eine neue Lebensmittelpyramide vorgestellt, in der Fleisch eine sehr prominente Rolle einnimmt. Wer hat hier die richtige Einschätzung und was hat es mit der potenziellen Gefahr von rotem Fleisch auf sich? Um etwas Licht in diese Frage zu bringen, sprechen wir jetzt mit Dr. Jens Schwachtier. Er ist Molekularbiologe und Ernährungswissenschaftler und unterstützt mit seiner Expertise die Mensch und Medizin Fachredaktion. Ich grüße dich, Jens.
Hallo, Corinna.
Jens, um welches Fleisch geht es und was genau soll daran gesundheitsschädlich sein?
Also zunächst einmal geht es um das schon erwähnte rote Fleisch. Das ist Muskelfleisch von Rind, Schwein, Lamm und Wild mit dem jeweiligen Fettanteil. Es geht also nicht um Geflügel oder Fisch. Und diese Diskussion über rotes Fleisch gibt es tatsächlich schon seit einigen Jahrzehnten. Das war auch vor über 30 Jahren schon so, als ich noch studiert habe. Und es ist bis heute sehr umstritten, ob man rotes Fleisch überhaupt so pauschal kritisieren kann, wie das zum Beispiel die WHO oder manche Fachverbände tun. Die WHO sagt an anderer Stelle ja auch, dass Fleisch eine hervorragende Nahrungsquelle ist und die beste Nahrungsquelle für Kinder. Das ist also auch durchaus widersprüchlich. Die Kritik am roten Fleisch besteht heute darin, dass man vermutet, dass es mit bestimmten Erkrankungen in Verbindung steht. Dazu gehören zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Entzündungen und Darmkrebs. Und dabei gibt es die grundsätzliche Unterscheidung zwischen unverarbeitetem Fleisch und verarbeitetem Fleisch, also zum Beispiel Wurstprodukte, denen man etwas mehr Schadenspotenzial unterstellt. Und die Unterscheidung ist auch nachvollziehbar, weil beim Verarbeiten von Fleisch werden eine ganze Reihe Zusatzstoffe eingesetzt, die wieder eigene Effekte haben können und die unabhängig von den Bestandteilen vom Fleisch selber sind. Und als Auslöser für die möglichen Erkrankungen vermutet man dann gesättigte Fettsäuren, Cholesterin und eben die Zusatzstoffe, wie zum Beispiel Phosphat. Und um zu verstehen, wie das rote Fleisch so in Verruf geraten ist, muss man ein bisschen zurückschauen. Es gab in den 80er und 90er Jahren einige Studien, die den Verdacht nahegelegt haben, dass es hier einen mehr oder weniger deutlichen Zusammenhang mit diesen Erkrankungen geben könnte. Und mittlerweile wurden dazu sehr viele weitere Studien durchgeführt und die Studienlage ist heute insgesamt sehr heterogen. Im Prinzip kann sich jeder wahlweise einzelne Studien heraussuchen, die eher mehr oder eher weniger alarmistisch sind. Und die aktuellen Übersichtsstudien, also Meta-Analysen über viele Studien, tun sich heute allerdings sehr schwer, eindeutige Aussagen machen zu können, insbesondere zu Auswirkungen von Fleischkonsum über längere Zeiträume, also mehrere Jahre oder Jahrzehnte. Und je strenger die Kriterien sind, mit denen einzelne Studien in solche Übersichtsstudien mit einbezogen werden, desto kleiner werden dann die beobachteten Effekte oder sie verschwinden sogar ganz.
Was wird denn in diesen Studien untersucht? Wie geht man da vor? Und wie aussagekräftig sind die? Man kann ja schlecht Menschen Monate oder Jahre lang in ein Labor sperren und Ernährungsexperimente mit ihnen machen.
Ja, das ist genau der entscheidende Punkt. Man kann kein kontrolliertes Langzeitexperiment zu einzelnen Bestandteilen der Ernährung machen, jedenfalls nicht mit Menschen. Und auch Studien mit Nagetieren, also Mäusen und Ratten, lassen kaum Rückschlüsse zu auf den Menschen, denn dafür sind die genetisch und physiologisch viel zu weit von uns entfernt. Man kann zwar halbwegs gut kontrollierte Studien durchführen, über Wochen oder wenige Monate, das sind dann sogenannte Interventionsstudien, wo man strenge Ernährungspläne vorgibt. Die Studien können aber nichts über Langzeiteffekte aussagen und nur sehr wenig über Kausalitäten auf der physiologischen Ebene. Deshalb ist man auf andere Arten von Analysen angewiesen, auf sogenannte Beobachtungsstudien. Und die haben alle ihre Mängel und Ungenauigkeiten. Und es lohnt sich, das auch mal genauer anzuschauen, weil gerade Ernährungsstudien, also diese Beobachtungsstudien, sind oft ein gutes Beispiel dafür, dass man einige oder viele unbekannte Effekte übersieht, weil man dafür nicht genug kontrollieren kann. Die große Herausforderung ist es ja, den Effekt von einem einzelnen Bestandteil aus der gesamten Ernährung, also in dem Fall wäre es das rote Fleisch, zu untersuchen. Und Ernährung ist aber eine sehr komplexe Mischung aus unterschiedlichsten Bestandteilen, die auch miteinander in Wechselwirkung stehen. Und jeder Mensch ist anders, hat seine eigenen Lebensumstände, seine eigenen genetischen Voraussetzungen, sein persönliches Mikrobiom. Es gibt also immer einen sehr, sehr großen individuellen Faktor, der in seiner Gesamtheit kaum messbar ist und der zwangsläufig dann auch zu statistischen Verzerrungen führt. Viele solche Beobachtungsstudien basieren zum Beispiel auf Fragebögen, also auf den persönlichen Angaben der Teilnehmer zu ihren Essgewohnheiten. Und das erzeugt grundsätzlich schon mal ein starkes statistisches Rauschen, weil diese Angaben oft unvollständig oder fehlerhaft sind, was oft auch an nicht ausreichend detaillierten Fragebögen liegt. Man versucht zwar, potenzielle Störfaktoren abzufragen und dann herauszurechnen, aber es ist einfach nicht möglich, hier alles zu berücksichtigen. Und wenn man solche Fragebögen genauer anschaut, dann fehlen auch oft wichtige Fragen. Zum Beispiel fehlt fast immer die Frage nach der Zubereitung. Und das ist ja schon wichtig, wenn es um Fleisch geht, denn es macht einen großen Unterschied, ob ich mein Hackfleisch jetzt roh esse oder koche und Königsberger Klopse draus mache. Oder ob ich es auf den Grill lege und als halb verbrannten Burger esse. Das heißt, man muss bei diesen Studien immer genau hinschauen, wie detailliert eigentlich abgefragt wird. Und das ist oft nicht so detailliert wie notwendig. Dann muss man bei diesen Studien auch immer auf die Effektgrößen achten. Wenn man jetzt manche Beobachtungsstudien anschaut, die Fleischkonsum und zum Beispiel Darmkrebs untersuchen, dann kommen manchmal Ergebnisse raus, dass Fleischkonsum das Risiko für solche Erkrankungen um etwa 10% erhöhen könnte. Aber das ist dann auch kein absolutes Risiko, sondern ein relatives Risiko. Und das heißt, wenn jemand jetzt durch seine allgemeinen Lebensumstände ein persönliches Risiko hat, von zum Beispiel 5% an Darmkrebs zu erkranken, dann würde laut dieser Studie dieses Risiko relativ um 10% steigen. Das heißt, es geht dann also von 5 auf 5,5% hoch und nicht auf 15. Und das ist einer der Gründe, warum viele solche Studien in so einer alarmistischen Weise kommuniziert werden. Man findet eigentlich kleine Effektgrößen, oft auch mit schwacher statistischer Signifikanz, und übersieht dann gerne den Unterschied zwischen absolutem und relativem Risiko. Und diese Studien zeigen generell Korrelationen und keine Kausalität. Das heißt, es geht hier nicht um eindeutig belegte Ursachen, sondern immer um vermutete Zusammenhänge. Also zusammengefasst, die Alarmrufe, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Bezug auf rotes Fleisch zu hören waren, basieren oft auf Studien, die relativ kleine Effektgrößen bei einzelnen gemessenen Parametern zeigen und die sehr oft das Problem haben, eine Reihe von Faktoren mit unbekannter Effektgröße zu ignorieren. Und die weisen oft grundsätzliche statistische Mängel auf, auch wenn zwar mit immer aufwendigeren Methoden versucht wird, Störfaktoren herauszurechnen, sind diese Studien aber immer noch weit davon entfernt von der Aussagekraft von einem kontrollierten Langzeitlaborexperiment. Und es ist fragwürdig, ob die kleinen gemessenen Effekte überhaupt relevant sind für eine gezielte Ernährungsempfehlung. Deshalb wird auch in den meisten Studien am Ende immer betont, dass noch weitere Forschung notwendig ist, um klare Aussagen zu treffen. Und die meisten Wissenschaftler sind sich also durchaus der Limitierung von solchen Ernährungsstudien bewusst.
Ja, das klingt ja zunächst einmal beruhigend, aber was hat es dann damit auf sich, dass man nach gängigen Empfehlungen zum Beispiel gesättigte Fettsäuren meiden soll? Die sind doch vor allem im Fleisch zu finden.
Ja, das ist einer der Punkte, die am häufigsten auftauchen. Man spricht ja immer von der SFA-LDL-CVD-Kaskade, also auf Deutsch gesättigte Fettsäuren aus dem Fleisch lassen das LDL-Cholesterin im Blut ansteigen und das soll dann zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen durch Atherosklerose, also zu Schädigung von Gefäßwänden. Und wie schon gesagt, gibt es ältere Studien, die hier einen Zusammenhang mit dem Fleischkonsum vermutet haben. Allerdings zeigen einige neuere, sehr aufwendige Beobachtungsinterventionsstudien, dass es kaum möglich ist, solche eindeutigen Aussagen zu machen. Also es gab zum Beispiel eine große Metastudie mit sehr strengen Qualitätskriterien von dem Cochrane-Institut von 2020 und die haben untersucht, ob die Reduktion von gesättigten Fettsäuren in der Ernährung einen Effekt hat auf verschiedene Erkrankungen, also Herzinfarkt, Schlaganfall und auch auf Todesfälle. Und dabei wurden so gut wie keine relevanten Zusammenhänge gefunden, die den Nutzen von einer starken Reduktion der gesättigten Fettsäuren nahelegen würden. Und auch aktuelle kardiologische Studien zeigen, wenn man nicht exzessiv Fleisch konsumiert, sondern einigermaßen moderat, also für unsere Breiten normale Mischkost mit auch pflanzlichem Anteil, dann gibt es keinen signifikanten Anstieg an Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und vor 2 Jahren gab es noch eine sehr interessante Studie aus den USA, speziell zu Atherosklerose und kardiovaskulären Erkrankungen. Da hat man über 3 Jahre mit einem sehr detaillierten Fragebogen den Fleischkonsum von mehreren tausend Menschen erfasst und hat dann wichtige Entzündungsparameter im Blut gemessen, die mit Atherosklerose in Zusammenhang stehen. Und man hat auch Unterschiede gesehen, aber das Erstaunliche war, dass man herausgefunden hat, wenn man diese Daten auf den Body Mass Index normalisiert, also den BMI, dass der Fleischkonsum dann keinen Unterschied macht. Also anders gesagt, der Body Mass Index ist direkt korreliert mit den Entzündungsparametern im Blut und der Fleischkonsum der einzelnen Person spielt keine messbare Rolle. Und der BMI ist ja das Verhältnis von Körpergewicht zu Körpergröße und der ist weitgehend genetisch festgelegt. Das heißt, je älter wir werden, desto mehr bestimmen unsere Gene auch unseren BMI und zwar mehr oder weniger unabhängig vom Ernährungsverhalten. Und zum Beispiel ist auch der Anstieg von LDL-Cholesterin nicht als pauschal schädlich zu bezeichnen. Es gibt neue Studien, die sich genauer angeschaut haben, welche Arten von LDL-Cholesterin eigentlich produziert werden nach der Aufnahme von Fett bzw. gesättigten Fettsäuren. Und LDL sind Low-Density-Lipoproteine, das sind so Fettkügelchen, die im Blut transportiert werden und mit denen der Körper seine verschiedenen Gewebe mit Cholesterin aus der Leber versorgt. Es gibt verschieden große solche Partikel und man geht davon aus, dass vor allem die kleinen LDL-Partikel das Risiko für Plaques und Entzündungen in den Arterien erhöhen, im Gegensatz zu den größeren LDLs, die ja eher keine Rolle spielen. Und jetzt hat man herausgefunden, dass tierische Fette mit einem hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren das Verhältnis dieser LDLs verändern, und zwar nimmt die Menge der kleinen ab und die der größeren harmlosen nimmt zu. Also zumindest kurzfristig. Das heißt, gesättigte Fette können möglicherweise kurzzeitig das Verhältnis dieser LDL-Cholesterinpartikel sogar verbessern. Und bei Menschen ist es so, dass der Cholesterinhaushalt sehr gut reguliert ist, auch unabhängig von der Menge an Cholesterin, die durch die Nahrung aufgenommen wird. Und Cholesterin kommt in großen Mengen im Körper vor und hat sehr viele wichtige Funktionen. Das ist der Grundbaustein für Steroiden, Geschlechtshormone, für Gallensäuren, für Vitamin D und stabilisiert die Zellmembran. Es gibt mittlerweile Erkenntnisse darüber, dass es Menschen gibt, so um die 20% der Bevölkerung, die tatsächlich nach Cholesterinaufnahme messbar erhöhte Blutfette haben, also zum Beispiel das LDL-Cholesterin. Und das ist vor allem abhängig von Genvarianten, also von Polymorphismen, von Genen, die an der Aufnahme und an der Verarbeitung von Cholesterin beteiligt sind. Und es gibt zum Beispiel ein wichtiges Gen, ApoE, hat man vielleicht schon mal gehört, das für den Transport und den Abbau von Cholesterin notwendig ist und von dem es verschiedene Varianten gibt. Und eine Variante führt zu einer höheren LDL-Pegel nach Cholesterinaufnahme. Aber es gibt bis heute in keinem Land die Empfehlung, sich testen zu lassen, welche Genvariante man hat. Und es gibt auch keine speziellen Ernährungsempfehlungen für Menschen, bei denen man weiß, welche Varianten die haben. Und der Grund ist einfach, man kennt einfach nicht alle Faktoren, die noch eine Rolle spielen beim Cholesterinstoffwechsel. Dazu gehören einzelne Metaboliten, andere Genvarianten und so weiter. Es ist zwar ein möglicher Risikofaktor, aber es lässt sich daraus keine Kausalität ableiten, dass irgendeine Erkrankung zwangsläufig auch eintritt.
Also Cholesterin ist ein wichtiger Baustein für Hormone, Gallensäuren und Vitamin D, wie du sagst. Haben denn auch gesättigte Fettsäuren einen Nutzen?
Ja, natürlich. Gesättigte Fettsäuren sind ein wichtiger Bestandteil der Ernährung. Der Körper braucht eine Mischung aus gesättigten und ungesättigten Fetten. Unser Körper und vor allem unser Verdauungssystem sind ja auch über hunderttausende Jahre an den Fleischkonsum angepasst und können diese Fette auch gut verwerten. Und gesättigte Fettsäuren spielen eine zentrale Rolle für den Energiestoffwechsel, für die Energiespeicherung und für die Produktion von einer ganzen Reihe von wichtigen Metaboliten, die für den Zellstoffwechsel wichtig sind. Also ohne gesättigte Fettsäuren läuft bei uns im Organismus nichts.
Also nach all dem, was jetzt da an Aspekten angesprochen wurde von dir, was wäre denn deine generelle Empfehlung, wenn jemand fragen würde, ob er noch mit ruhigem Gewissen Fleisch essen kann?
Ja, also aus rein physiologischer Sicht spricht nichts dagegen, regelmäßig Fleisch, also auch rotes Fleisch zu essen. Da kann auch die WHO mit ihren relativ alarmistischen Einstufungen nichts dran ändern. Fleisch ist ein wertvolles Lebensmittel, wie ja auch die WHO selber sagt, das viele wichtige und gut verfügbare Nährstoffe enthält. Also solange das Fleisch Bestandteil von einer halbwegs ausgewogenen Ernährung ist, am besten auch mit Genuss verbunden ist und nicht im Exzess konsumiert wird, muss man sich da als gesunder Mensch keine Sorgen machen. Generell würde ich aber darauf achten, eher hochwertiges Fleisch zu essen und auch ein bisschen auf die Zubereitung zu achten. Muss also nicht immer die halbverbrannte Grillwurst sein. Spezielle Empfehlungen sind aber nur sinnvoll bei bestimmten Erkrankungen. Und das muss individuell vom Arzt erfolgen, weil, wie schon gesagt, ja jeder Mensch seinen individuellen Stoffwechsel hat, was per se allgemeingültige Ratschläge eigentlich unmöglich macht. Und was das gute Gewissen angeht, da muss natürlich jeder mit sich selbst ausmachen, ob er Fleisch essen will oder eben nicht.
Dr. Jens Schwachtier, Mitglied der Mensch und Medizin Fachredaktion, Molekularbiologe und Ernährungswissenschaftler, über den Verzehr von rotem Fleisch und was Sie darüber wissen müssen. Ich danke dir für das Gespräch, Jens.
Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal.
Sie hören Mensch und Medizin beim Kontrafunk und in dieser Sendung erfahren Sie auch immer das Neueste aus der Welt der Medizin. Im Nachrichtenüberblick mit Stefan Nilius.
In Deutschland werden immer mehr Kinder vernachlässigt oder misshandelt. Wie das Statistische Bundesamt Destatis mitteilt, hat die Zahl der Kindeswohlgefährdungen im Jahr 2024 zum dritten Mal in Folge einen neuen Höchststand erreicht. Demnach stellten die deutschen Jugendämter 2024 bei rund 72.800 Kindern oder Jugendlichen eine Kindeswohlgefährdung fest. Die Zahl ist damit binnen 5 Jahren um 17.300 Fälle bzw. fast ein Drittel gestiegen. 2019 hatte das Niveau noch bei rund 55.500 gelegen. In 75% aller Fälle gingen die Übergriffe ausschließlich oder hauptsächlich von einem Elternteil aus. Bei knapp 60% ging es um Vernachlässigung. In knapp 40% der Fälle fanden die Behörden Anzeichen für psychische, in knapp 30% für körperliche Misshandlung. Bei 6% spielte sexuelle Gewalt eine Rolle, wobei Mädchen davon deutlich häufiger betroffen waren als Jungen. Das Durchschnittsalter der von Übergriffen betroffenen Kinder lag bei knapp über 8 Jahren. Etwa jedes zweite Kind war jünger als 9 Jahre, jedes dritte sogar jünger als 6 Jahre. In rund jedem dritten Fall war mindestens ein Elternteil ausländischer Herkunft und die Familiensprache nicht Deutsch. Wer sich im mittleren und höheren Alter viel bewegt, kann sein Demenzrisiko merklich senken. Das untermauern die Ergebnisse einer Studie, die US-amerikanische Forscher im Fachblatt JAMA Open Network präsentieren. Sie hatten die Daten von mehr als 4.300 Teilnehmern einer umfangreichen Langzeitstudie analysiert. Diejenigen, die sich im mittleren und höheren Alter am meisten bewegten, hatten verglichen mit jenen, die sich am wenigsten körperlich betätigen, eine um gut 40% verringerte Wahrscheinlichkeit, eine Demenz zu entwickeln. Das galt auch für Demenz aufgrund einer Alzheimer-Erkrankung. Für mittlere körperliche Aktivität fanden die Forscher dagegen keinen Schutzeffekt, ebenso wenig für hohe Aktivität im frühen Erwachsenenalter. Frühere Studien hatten dagegen auch einen Zusammenhang zwischen hoher körperlicher Aktivität in jungen Jahren und einem verminderten Risiko für kognitive Beeinträchtigungen im späteren Leben zeigen können. Die Schweiz erhält wiederholt hohe Summen von der Gates-Stiftung. Bereits 2024 und 2025 hatte Swissmedic, die schweizerische Zulassungs- und Kontrollbehörde für Heilmittel, jeweils 300.000 US-Dollar bekommen. 2026 wird die Gates-Stiftung der Eidgenossenschaft erneut 300.000 Dollar zur Verfügung stellen, berichtet die Weltwoche. Demzufolge sind seitens der Stiftung seit 2014 insgesamt 3 Millionen Dollar nach Bern geflossen. Ziel sei, den Zugang zu medizinischer Versorgung und Heilmitteln zu gewährleisten. Nationalrat Remi Wissmann hatte den Bundesrat gefragt, ob die Schweiz diese Mittel frei verwenden könne. Über den konkreten Einsatz werde Swissmedic in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation WHO, der Schweizerischen Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA sowie der Stiftung entscheiden, so die Antwort. Die britische Regierung bringt Kinderimpfungen ab Mitte Januar per Hausbesuch direkt in die Familien. In dem 2 Millionen Pfund teuren Pilotprojekt sollen in 5 Regionen sogenannte Gesundheitsbesucher Eltern zu Hause beraten. Die speziell geschulten Krankenpfleger und Hebammen sollen einerseits in der Lage sein, heikle Gespräche mit besorgten Eltern anzugehen, einschließlich jener, die Impfungen gegenüber skeptisch eingestellt sind. Andererseits sollen sie den neuen Vierfachimpfstoff gegen Masern, Mumps, Röteln und Windpocken sicher verabreichen können. Damit wolle man jene Familien unterstützen, die sonst durchs Netz fallen würden, etwa weil sie keinen Hausarzt haben oder sich die Fahrtkosten nicht leisten können, heißt es in einer Pressemitteilung der Regierung. Ziel sei es, mehr Kinder zu schützen. Jedes Elternteil verdiene die Chance, sein Kind vor vermeidbaren Krankheiten zu schützen, so Gesundheitsminister Wes Streeting. Das Impfangebot nutze bestehende Beziehungen, da Gesundheitsbesucher vertraute Gesichter in den Gemeinden seien.
Das waren die Mensch und Medizin Nachrichten mit Stefan Milius. Die künstliche Intelligenz, KI, entwickelt sich in allen Bereichen rasant, so auch in der Medizin. Sie verändert den Alltag der Ärzte grundlegend, zum Beispiel in der Radiologie, dem Fachgebiet der Medizin, das sich mit bildgebenden Verfahren befasst. Radiologie nutzt technische Verfahren wie Röntgen, Computertomographie CT, Magnetresonanztomographie MRT und häufig auch Ultraschall, um das Innere des Körpers sichtbar zu machen. KI unterstützt Radiologen vor allem durch die Automatisierung repetitiver Aufgaben, der Verbesserung der Diagnosegenauigkeit und der Optimierung von Arbeitsabläufen, ohne die Radiologen zu ersetzen. Das Netzwerk für Teleradiologie Reif und Möller hat mit dem routinemäßigen Einsatz von KI bereits große Erfahrung. Und darüber spreche ich jetzt bei Mensch und Medizin mit dem Mitbegründer und Vorstand des Unternehmens Dr. Med, Thorsten Möller. Ich grüße Sie, Herr Möller.
Einen schönen guten Tag.
Herr Möller, was verstehen Sie unter KI speziell in der Medizin? Was ist daran künstlich und was ist daran Intelligenz?
Ja, also KI, also künstliche Intelligenz, ist etwas, was man sozusagen ja von außen auf die Bilder aufsetzt und ein Bild damit mustert. Künstliche Intelligenz ist für uns ein Computerprogramm, das zumindest zum derzeitigen Zeitpunkt eine bestimmte Pathologie relativ gut erkennen kann und, was wichtig ist, relativ schnell erkennen kann. Das heißt also, wenn ich jetzt ein Modul habe, so nennt man das, ein Modul, das für Hirnblutung zuständig ist, dann erkennt es eben nur diese Hirnblutung, wie gesagt, relativ schnell und was anderes aber nicht. Das heißt, wenn da jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, eine Missbildung da ist, dann würde das Gerät nur sagen, ich sehe keine Hirnblutung. Es würde gar nichts anderes erkennen. Das heißt, es ist eigentlich nur auf eine bestimmte Sache ausgerichtet, aber das kann es ganz gut erkennen. Und wir sind erfreulicherweise die Ersten, die es flächendeckend in Deutschland einsetzen durften. Und so setzen wir es ein, dass wir im Prinzip als Hilfestellung für ganz bestimmte Pathologien, also Erkrankungen einsetzen, die man auch schnell erkennen muss. In der Notfalldiagnostik zum Beispiel. Eine Hirnblutung ist was ganz Bedeutsames, dass man es schnell erkennt und auch schnell behandelt. Denn wenn man das schnell behandeln kann, das ist genauso wie ein Infarkt, kann man zum Beispiel, wenn man so einen Gefäßverschluss wieder aufmacht, kann man Gehirngewebe schonen. Und das entscheidet ganz häufig, ob ein Patient das Krankenhaus auf eigenen Füßen verlässt oder im Rollstuhl gefahren werden muss. Also die KI hilft uns, viel, viel schneller zu sein, aber sie ist kein Selbstzweck.
Was sind aktuell etablierte Anwendungen von KI in der Radiologie?
Und da gibt es relativ viele, und zwar je nachdem, was man sich wünscht von der KI. Will man, wie wir es machen, ein Notfallsetting abdecken, also Hirninfarkte, Hirnblutungen, wie eben gesagt, oder Lungenembolien oder Frakturen, dann nimmt man natürlich diese Programme, diese Apps sozusagen, die dafür zuständig sind, die das erkennen können. Wenn man aber zum Beispiel an Lungentumoren denkt oder auch an Hirntumoren oder an MS oder an Brusttumoren, also Mammatumoren, dann würde man natürlich diese Apps nehmen, die entsprechend darauf trainiert worden sind. Also es ist immer eine Frage, was will man mit der KI?
Es braucht also auch schon, ich sag mal, einen Verdacht auf einen Hirntumor, dass man dann ganz gezielt die entsprechende App auswählen und nutzen kann?
Vom Prinzip her ja. Wenn Sie aber das Notfallsetting angucken, dann ist es so, Sie können ja im Vorfeld nicht wissen, ob jemand eine Hirnblutung hat oder nicht. Es ist eigentlich sogar sehr wichtig, auch auszuschließen, ob jemand eine Hirnblutung hat, weil wenn die Klinik sagt, da muss irgendwo doch ein Infarkt sein, dann kann man auch trotzdem mit einer Behandlung früher beginnen. Also so eine gewisse Richtung muss man schon haben, weil die KI ist heutzutage sicher noch nicht so weit wie ein Radiologe in seiner Ausbildung. Tausende von Pathologien hat er im Kopf und kann auch differenzieren, was ist. Eine KI kann das noch nicht. Die ist wirklich sozusagen in den Anfangsschuhen. Wir sind ja auch in den Anfangsschuhen der KI.
Was sind denn die konkreten Verbesserungen in Bezug auf die Erkennung von krankhaften Veränderungen jetzt gegenüber dem geschulten Augen des Radiologen?
Wir haben da auch eine Studie gemacht, und zwar gerade über Hirnblutungen. Wir haben einfach mal nachgefragt, KI, wenn du eine bestimmte Anzahl von 1000 Hirnuntersuchungen untersucht hast, dann sag uns, wie viel sind davon Blutungen? Und dasselbe haben wir auch den Radiologen gefragt und haben natürlich dem einen von dem anderen nicht wissen lassen. Und das haben wir miteinander verglichen und haben festgestellt, dass die KI derzeit zumindest in dem Sektor Blutungen etwas mehr, 3% nämlich, Fehler macht als der Radiologe. Also der Radiologe ist sogar besser als die KI derzeit. Allerdings umgekehrt, wenn man sich die Schnelligkeit anguckt, die KI hat innerhalb von 4 Minuten das Ergebnis da. Und wenn man das dann geschickt einsetzt und sagt, pass auf, wir lassen die KI keinen Befund machen, das ist auch aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Aber derzeit ist es auch nach meiner Meinung nicht richtig, dass man das tut, weil die KI noch nicht so weit ist, sondern wir sagen einfach, du KI, zeig einfach ein Ausrufezeichen oder gib uns eine Fahne. Im Augenblick ist bei uns eine orangefarbene Fahne, dass du irgendwas gefunden hast. Ich, KI, vom Blutungsmodul habe einen Verdacht auf eine Hirnblutung. Und deshalb leuchtet dann eine orangefarbene Fahne bei dem Patienten auf. Und das tut es nach 4 Minuten. Das heißt, ich kann den Befund priorisieren. Und das ist ganz wichtig.
Und die 4 Minuten, die könnten natürlich auch entscheidend sein, wie Sie vorhin angetönt haben. In welchen Bereichen kann die KI keine besseren Ergebnisse als der Radiologe vorweisen?
Da kann ich derzeit eigentlich schon fast unheimlich viele nennen. Wir haben jetzt letztendlich eine App rausgeworfen aus unserem Portfolio, die frische Frakturen, Wirbelkörperfrakturen anzeigen wollte. Was die gemacht hat, sie hat viele, viele alte Frakturen angezeigt, aber nicht unbedingt alle frische Frakturen. Gerade im Notfallsetting, was wir in der Teleradiologie haben, ist es aber wichtig, dass wir die frischen Frakturen erkennen. Es ist was ganz anderes, wenn ich eine Behandlung mache von Osteoporose-Patienten. Und dann will ich zählen, wie viele Frakturen haben die denn in der Wirbelsäule und gibt es neue, alte Frakturen dazu, dann ist das wichtig. Aber im Notfallprogramm sind es so viele Leute, die ja ältere Frakturen haben. Unsere Teleradiologen haben gesagt, also das verwirrt uns mehr, als dass es uns hilft, und haben das Modul jetzt rausgeworfen. Das muss dann nochmal neu trainieren, was frische Frakturen angeht. Man muss damit umgehen derzeit und man muss es kontrollieren.
Man hört auch von Radiologen, die KI nutzen, und sie haben den Zeitfaktor vorhin angesprochen, dass man sich trotzdem mehr ansehen muss und vergleichen muss, zum Beispiel die Ergebnisse der KI mit den eigenen Ergebnissen und Erkenntnissen. Ist das so?
Das ist absolut so, weil die KI ist eigentlich nur der Hinweisgeber für eine Qualitätsverbesserung. Nicht sehr groß. Wir Radiologen sind wirklich nicht sehr schlecht. Das muss man einfach sagen. Was unsere Fehlerquote angeht, die ist sehr niedrig. Aber was die KI betrifft, die KI kann einfach noch nicht alleine laufen. Also von der Seite her muss der Radiologe da zur Seite stehen, aber er hilft. Und er hilft so stark, dass wir haben eine Umfrage unseren Radiologen gemacht und 97% sagen, sie möchten nicht mehr ohne KI ihre Teleradiologie betreiben. Das ist, glaube ich, eine deutliche Abstimmung mit den Füßen, was die von KI halten, als sehr wichtiges Tool, was ihnen einfach hilft.
Über die Radiologie hinaus gesehen, was ist von der KI für die Medizin zukünftig zu erwarten und wo liegen Ihrer Meinung nach die Gefahren für die Ärzteschaft und für den Patienten?
Sie haben gerade mit dem letzten ein sehr wichtiges Thema angesprochen. Man muss mit viel Respekt der KI gegenübertreten. Gerade die Lernprogramme, wo man teilweise gar nicht weiß, wie genau lernt denn jetzt die KI, bietet also sehr viel Unsicherheit. Und in dieser Anfangsphase, in der wir uns befinden, denke ich, ist es fast Pflicht von uns allen, Radiologen, die wir erkannt haben, dass die KI ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit sein wird und auch derzeit ja schon ist, dass wir die begleiten, dass wir die kontrollieren und dass wir auch im Prinzip korrigieren, eingreifen, dass die KI entwickelt wird. Das ist, denke ich mir, im Augenblick ganz wichtig. Und deshalb die Gefahren, dass wir falsche Ergebnisse haben, weil zum Beispiel in dem Trainingsprogramm nur Weißhäutige oder nur, also rassemäßig unterschiedliche Menschen genommen werden, wo man weiß, dass bestimmte Erkrankungen eigentlich häufiger bei bestimmten genetischen Voraussetzungen vorkommen. Diese Gefahr ist relativ groß. Das muss berücksichtigt werden. Also das Wort ethische KI hat durchaus seine Bedeutung und das muss man auch seriös und ernst nehmen. Keine Frage, das ist die Gefahr. Was jetzt die Entwicklung angeht, die Sie angesprochen haben, wir stehen wirklich erst am Anfang. Die KI-Hilfestellungen zu Bilderbetrachtung zu geben, das ist toll. Aber ich habe eben schon mal gesagt, so schlecht sind wir eigentlich gar nicht in der Mustererkennung von Pathologien als Radiologen. Aber was könnte das für einen Vorteil geben, wenn ich diese Mustererkennung, also die Diagnosen, kombiniere mit dem Geschlecht, mit der Herkunft, mit Rasse, mit dem Krankenbild des Patienten, möglicherweise mit genetischen Dispositionen und vor allen Dingen mit allen Laborwerten, mit Messwerten, die der Patient zu bieten hat, mit seiner Krankengeschichte, dann komme ich in eine ganz andere Dimension hinein. Also das wird eigentlich die Zukunft sein, das wird ein Meilensprung sein in der personalisierten Behandlung von Patienten.
Also der voll digitalisierte Arzt ist im Moment noch nicht die Realität. Also Sie sagen, das könnte für die Zukunft aber realistisch sein. Habe ich das richtig verstanden?
Also ich bin sicher, dass man daran arbeitet. Nur man muss sich vorstellen, das ist natürlich ein Wust an Daten. Weil die ganze Krankengeschichte der Patienten sozusagen so aufzuarbeiten, dass die KI daraus sozusagen eine Sicht auf mögliche Erkrankungen und mögliche wahrscheinliche Erkrankungen des Patienten macht. Das sind gigantische Datenmengen, die da hin und her geworfen werden. Nein, da sind wir noch weit entfernt. Also wir sind im Augenblick wirklich am Anfang, dass nur ganz bestimmte Teile von der KI bearbeitet werden und andere eben nicht. Ich habe Ihnen das Beispiel eben genannt. Egal, ob da ein Hirntumor im Kopf ist, die Blutungs-KI sagt, keine Blutung. Es mag banal klingen, ja, aber so sind wir soweit im Augenblick, nicht weiter.
Sowohl in der EU als auch in den USA wird der Einsatz von KI-Systemen reguliert, in Europa durch den EU-AI-Act, der seit dem 1. August dieses Jahres in Kraft ist. Was regelt diese Verordnung genau?
Also ich finde, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat in der EU über die KI, also die AI, ist ausgesprochen wichtig. Und dass man auch ethische Aspekte berücksichtigt. Das ist ebenso ganz, ganz wichtig. Die KI soll nicht einfach sich selbst überlassen werden, dass sie sich weiterentwickelt, sondern das muss auch in Grenzen passieren. Ich bin wirklich Befürworter der KI, aber die KI hat ebenfalls ihre Gefahren. Und die Gefahren sind einfach in einer Falschentwicklung. Und da muss man sich vorhüten. Und das ist deshalb, glaube ich, der gute Ansatz, dass in der EU dieses etwas reguliert wird. Ob es jetzt überreguliert worden ist oder nicht, darüber kann man diskutieren. Aber dass es überhaupt reguliert worden ist, finde ich, ist absolut richtig und finde meinen vollen Beifall.
Gibt es denn auch Verbote im Zusammenhang mit dieser Verordnung, also Bereiche, in denen die KI nicht eingesetzt werden darf?
Da brauche ich gar nicht so weit gucken. In der Radiologie gibt es natürlich das praktische Verbot, dass man die KI nicht einsetzen kann alleine. Das wäre auch eigentlich verantwortungslos, die KI derzeit alleine einzusetzen, ohne dass ein Radiologe drauf guckt. Das würde gegen deutsches Recht verstoßen oder auch, glaube ich, auch EU-Recht. Das kann man derzeit gar nicht machen. Das würde auch letztendlich keine Versicherung abdecken. Die KI ist auch wirklich nicht so weit. Das geht ja so weit, dass wir bei uns in der Teleradiologie, also bei Reif und Möller, dass wir eingesetzt haben, dass die KI keinen Befund macht, sondern sie macht nur die Anzeige, Achtung, ich, Hirninfarktmodul, habe den Verdacht auf einen Infarkt gefunden, indem es einfach eine Flagge aufweist und sagt, welches Modul oder welche App das ist. Diese App wäre auch in der Lage, einen Befund draus zu machen im Vorfeld. Das ist heutzutage gar kein Problem. Nur, dann wäre der Radiologe ja nicht mehr gezwungen, auf jeden Fall selber auf die Bilder zu gucken, weil er muss ja den Befund machen und dann könnte er es einfach durchwinken. Das wollen wir nicht. Da ist auch die KI derzeit einfach nicht weit genug.
Sie haben im September das Buch KI in der Radiologie veröffentlicht. An wen richten Sie sich damit?
Im Prinzip eigentlich natürlich erstmal auch an alle Radiologen. Aber selbstverständlich auch an diejenigen, die die KI weiterentwickeln, an Leute, die an der Entwicklung von KI-Programmen arbeiten. Aber selbstverständlich auch an staatliche Stellen, weil wir eben auch über die Inhalte von EU-ACT sprechen. Man muss sagen, das ist ein Multi-Autorenbuch und wir sind sehr, sehr, sehr froh, dass wir praktisch aus allen Bereichen, ob das jetzt die Wirtschaft ist, ob das die Firmen sind, die KI in ihren Geräten anwenden, ob das ethische Fragen sind, ob das ja auch praktische Anwendungen, wie jetzt in der Teleradiologie angeht. All diese Aspekte sind berücksichtigt und ich denke, dass es durchaus einen sehr, sehr guten Überblick von Experten gibt, wie derzeit KI funktioniert und vielleicht auch den Ausblick, was man mit KI wird machen können.
Dr. Med. Thorsten Möller, Mitbegründer und Vorstand des Netzwerks für Teleradiologie, Reif und Möller, über KI in der bildgebenden Diagnostik. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Möller.
Ich danke auch. Auf Wiederhören.
Das war's für heute von Mensch und Medizin. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen zu medizinischen Themen haben, dann melden Sie sich bei uns über die E-Mail-Adresse medizin@kontrafunk.radio. Wir beantworten in der Sendung regelmäßig Ihre Fragen rund um Medizin und Wissenschaft, können aber keine medizinische Beratung oder Therapieempfehlungen abgeben. Für Ihre allgemeinen Fragen hier noch einmal die E-Mail-Adresse medizin@kontrafunk.radio. Sie hören unser Magazin immer donnerstags um 8 Uhr, 14 Uhr und 20 Uhr und freitags nochmal um 15 Uhr. Danach finden Sie alle Sendungen im Webseitenarchiv. Ich bin Corinna Ziegerle, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.